Der 1954 in Wien geborene Robert Menasse gehört zu den wortgewaltigsten Autoren Österreichs. Er hat viel gelobte Romane geschrieben, etwa die Trilogie der Entgeisterung, in der Menasse unter anderem Hegels Geschichtsdialektik auf den Kopf stellt. Philosophie und Politik spielen ohnehin eine wichtige Rolle in seinem mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Werk. Menasse hat eine lange Liste von Essays und Kommentaren zum Zeitgeschehen veröffentlicht, die dann auch in breiter Öffentlichkeit diskutiert wurden, etwa zu Fragen der Globalisierung, der Demokratie und der Zukunft Europas. Die Europäische Union, dieses große Projekt zur Friedenssicherung, das seit vielen Jahren viele Krisen durchlebt, gehört in jüngster Zeit zu seinen wichtigsten Themen. Ich freue mich, Sie in Wien zu begrüßen. Guten Tag, Herr Menasse.
Guten Tag, Herr Otte.
Herr Menasse, am Anfang Ihres Romans läuft ein Schwein durch Brüssel. Eine lustige und natürlich auch eine hochsymbolische Szene. Schweinemetaphorik ist allerdings durchaus heikel. Man erinnert sich an die Traktate der RAF, in denen das Schweinesystem gegeißelt wird. Für was steht bei Ihnen das durch Brüssel laufende Schwein?
Was mich interessiert hat oder was mich fasziniert hat an dem Schwein, ist ganz einfach, dass es eine universale Metapher darstellt. Es gibt keine Metapher, die einfach alles abdecken kann. Ja, vom Glücksschwein bis zur Drecksau. Es bringt Glück, es ist verwerflich, es ist wichtig, es ist schön, es ist herzig, es ist abstoßend, es ist gefährlich, es ist unrein, es ist das beliebteste Fleisch zum Verzehr. Es gibt keinen Alltagsgegenstand, der nicht irgendwann einmal als Schwein designt worden ist. Es ist sozusagen die universale Metapher. Und ich habe für den Roman ein Beispiel gesucht. Man kann ja nicht erzählen, wie die EU-Bürokratie arbeitet, in all ihren Facetten, in all ihren Verästelungen, in all ihren Aufgaben. Ich habe irgendwas gesucht, ein Beispiel, mit dem ich das erzählen kann, ja, was da eigentlich passiert in dieser Bürokratie. Und Außenhandel mit anderen nicht-europäischen Märkten und so weiter, da spielt immer wieder komischerweise das Schwein eine große Rolle.
Ja, Sie bringen ja auch ein sehr unterhaltsames Beispiel. Da geht es dann irgendwann um den Verkauf von Schweineohren. Es ist die Frage, wer verhandelt mit dem mächtigen China? Ist es die EU oder sind es die einzelnen Länder? Denn in Europa werden Schweineohren eben nicht so häufig verzehrt wie in China. Und da ist man ja inmitten der Grundproblematik der Europäischen Union eigentlich schon drin.
Ja, in gewisser Weise. Das hat mich fasziniert, nicht? Also in Europa sind Schweineohren im Grunde Schlachtabfall. In China sind sie eine Spezialität und die Chinesen haben zwar die in absoluten Zahlen größte Schweineproduktion der Welt, können aber trotzdem den Binnenmarkt nicht befriedigen und die sind bereit, auch Schweineohren zum Filetpreis zu kaufen. Und das wäre ein Riesengeschäft für alle europäischen Schweinezüchter und Schweinefabriken. Und jeder will das Geschäft mit China machen, nicht? Und die Chinesen allerdings weigern sich, mit der EU zu verhandeln. China ist so ein interessanter großer Markt, also die setzen das als Machtinstrument ein, um die europäischen Staaten gegeneinander auszuspielen. Und die Staaten lassen sich gegeneinander ausspielen und kündigen sozusagen die europäische Solidarität auf. Das ist natürlich schweinisch.
Der Roman hat diverse Erzählstränge und taucht ein, ich habe es gerade eben schon gesagt, in die Brüsseler EU-Bürokratie. Damit die Hörerinnen und Hörer eine Vorstellung bekommen, worum es da geht, können Sie mal kurz die wesentlichen Protagonisten in die Hauptstadt beschreiben.
Im Wesentlichen spielt der Roman sozusagen im Biotop der Kommissionsbeamten. Also dieses neuen Beamtentyps, der bereits auch einen eigenen Begriff geprägt hat, nämlich die Eurokraten. Die Beamten der Europäischen Kommission sind sozusagen diejenigen, die Richtlinien vorbereiten, also die europäische Gesetzgebung, die dann vom Parlament beschlossen wird, wenn diese Vorschläge den Europäischen Rat passieren, wo die Interessen der einzelnen Nationalstaaten verteidigt werden. Das hat mich fasziniert, das war die Grundidee meiner Arbeit zunächst. Ich wollte wissen, wie dieses System funktioniert. Das ist in der Geschichte noch nie da gewesen. Das ist was vollkommen Neues, historisch absolut Neues, das wir uns noch gar nicht wirklich bewusst gemacht haben, dass zum ersten Mal in einer Stadt die rechtlichen Rahmenbedingungen für einen ganzen Kontinent produziert werden. Es hat früher gegeben auch also viele Kleinstaaten, es hat Reiche gegeben, auch große Reiche, die haben Hauptstädte und Residenzstädte gehabt, wo Gesetze gemacht wurden. Aber zum ersten Mal wird in einer Stadt die rechtlichen Rahmenbedingungen für den ganzen Kontinent gemacht. Das ist historisch absolut neu. Und als mir das klar geworden ist, dass ich als Zeitgenosse in meiner Lebenszeit etwas historisch so radikal Neues erlebe, und ich mir gleichzeitig sagen musste, ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Wie machen die das? Was machen die den ganzen Tag? Wie kommt das zustande? Wie leben die? Was sind das für Menschen? Ja, das Image dieser Beamten ist ja denkbar schlecht. Man spricht immer von überbordender Bürokratie, von weltfremden, hochbezahlten, privilegierten Beamten, die ohne Kenntnis der Lebensrealität der vielen Völker in Europa irgendwas sich ausdenken, mehr oder weniger fast aus Langeweile. Ja. Beschäftigen sie sich mit Gurkenkrümmung oder solchen Dingen. Ist alles ein Unsinn. Aber ich habe es auch nicht besser gewusst. Ich habe nur gewusst, wie schlecht das Image ist.
Und dann sind Sie dahin gefahren. Sie haben ja eine Zeit lang in Brüssel
und
gelebt.
Und wie gesagt, ich hatte zunächst keine andere Idee, als ich möchte schauen, ob man das verstehen kann, ob man da hineinkommt und das recherchieren kann, wie die arbeiten, was die machen, wie das System funktioniert. Und dann möchte ich sehen, ob man das erzählen kann. Und ich wollte wissen, kann man diese Beamten typisieren? Das heißt, sind die überhaupt literaturtauglich? Ja? Kann man aus denen literarische Figuren machen? Das ist ja nicht gesagt im Vorhinein. Also bin ich nach Brüssel gegangen, habe mir für einen Monat eine Wohnung gemietet, um in der Zeit möglichst viele Beamte irgendwie kennenzulernen und zu schauen, also ob ich das lernen kann. Und habe nach einem Monat gewusst, das war jetzt zu kurz. Und dann sind mehr als 2 Jahre daraus geworden, in denen ich Material gesammelt habe, Geschichten und so weiter. Und drauf gekommen bin, das kann man erzählen, das muss man erzählen. Und ich habe sehr viel gelernt, auch im Hinblick darauf, wie Vorurteile funktionieren und wie einfach sie zu widerlegen sind, wenn man sich seriös damit beschäftigt.
Sie haben dann zunächst einmal ein Essay veröffentlicht, Europäische Landbote, ja. Und sind dann wieder zurück zur Romanwerkstatt gegangen, ja. Mit demselben Thema. Warum?
Wie gesagt, ich habe sehr viel gelernt in der Zeit in Brüssel und habe versucht, dann meinen Roman zu entwickeln und den Roman zu schreiben. Und ich habe beobachtet, dass ich beim Schreiben des Romans immer essayistischer wurde. Ich wollte sozusagen alles, was ich gelernt habe, auch irgendwie sofort verarbeiten. Und plötzlich war mir klar, was ich da schreibe, ist kein Roman, das ist ein Essay. Und dann habe ich beschlossen, ich schreibe bewusst einen Essay. Es ist ein Essay, der eigentlich formal ein bisschen mehr ist als ein Essay. Es ist für mich eigentlich eine neue Form. Ich habe viele Essays geschrieben. Ich habe mich lange mit der Kunstform, mit der literarischen Form Essay auseinandergesetzt. Aber das war doch ein bisschen mehr. Das war Essay im Sinne also von Reflexion, von Reportage, schon erzählerische Momente drinnen. Es ist eine eigene Gattung für mich entstanden, aber die hat immer noch unter dem Oberbegriff Essay funktioniert. Und ich habe mir gedacht, so, jetzt schreibe ich den Essay und dann habe ich das weg vom Schreibtisch, das essayistische Schreiben, und kann mich dann wieder auf das Epische, das Erzählerische des Romans konzentrieren. Dann habe ich erst wieder den Roman hergenommen und eine Geschichte entwickelt, also an der entlang ich dann wirklich erzählen konnte.
Jetzt schauen wir uns mal diese Geschichte noch ein wenig genauer an. Wir haben verschiedene Figuren. Wesentlich sind wahrscheinlich der Österreicher Martin Sussmann und dann haben wir noch die Fenja. Was hat die für einen Job?
Die leitet in der Generaldirektion für Kultur.
Ganz trauriger Job, oder?
Das Problem in der Europäischen Kommission ist, dass die Kultur aus vielen Gründen, die auch zum Teil einsichtig sind, kaum Einfluss und Macht besitzt. Die Bedeutung der verschiedenen Generaldirektionen in der Kommission bemisst sich im Wesentlichen auf dem Budget, das sie zur Verfügung haben. Und die Kultur hat halt sehr wenig Budget, weil sie auch sehr wenig Kompetenzen hat und ist deswegen ein bisschen ein Mauerblümchen in dieser eigentlich verhältnismäßig machtvollen Institution, Europäische Kommission. Und diese Fenia Xenopoulou, das ist eine griechische Zypriotin, die möchte eigentlich weg von der Kultur, weil sie auch Karriere machen möchte. Und die einzige Möglichkeit, die sie hat, und das ist auch tatsächlich so, so funktioniert die Karriereplanung in der Europäischen Kommission, das geht nur, wenn man Visibilität zeigt, also auffällig wird. Ja? Und sie versucht also ein Projekt zu entwickeln, mit dem sie auffällig wird und damit sich zu empfehlen für wichtigere Aufgaben in einer wichtigeren Generaldirektion. Mir war auch wichtig beim Schreiben dieses Romans, dass es viele, oder also sagen wir mehrere gleichberechtigte Hauptfiguren gibt, die aus verschiedenen Ländern kommen, verschiedene Mentalitäten haben, weil eben dieses Brüssel als Stadt und dann die europäischen Institutionen in Brüssel, das sind eine Art von modernem Babel. Das ist eine Sprachenvielfalt bis hin zum Sprachenwirrwarr, das ist Mentalitäten-Schmelztiegel. Das ist mir sehr schnell klar geworden. Ich kann diesen Roman nicht schreiben sozusagen mit einer Hauptfigur, die hat alles Mögliche erlebt oder tut, sondern das müssen verschiedene Figuren sein, die zum Teil, ohne dass sie voneinander wissen, aber doch sich immer annähern, sich in die Quere kommen, sich behindern, sich helfend und dann sich wieder auseinander entwickelnd oder sich voneinander entfernend die Geschichte vorantreiben. Aber mir war die Form nicht klar, wie man das alles unter ein Dach bringen kann. Und das ist mir klar geworden, als ein Beamter einmal im Gespräch zu mir gesagt hat, weißt du, es ist ganz einfach zu verstehen, unser Leben. Ja? Brüssel ist Konfetti und wir schauen es an, als wäre es ein Mosaik. Und manchmal ist es umgekehrt. Und da hatte ich die Form. Da hatte ich die Form gefunden und von diesem Satz weg habe ich sozusagen die Konstruktion des Romans entwickelt.
Das mosaikartig.
Ist halt, ja, es ist mosaikartig, das aber immer wieder in Bewegung gerät wie Konfetti, das man in die Luft wirft. Das ist kein statisches Mosaik.
Genauso habe ich den Text auch gelesen. Wir müssen noch kurz über Martin Sussmann sprechen, der ja einen Plan zur Imageverbesserung der EU-Kommission entwickeln soll. Was ist seine Idee und wie wird die dann aufgenommen?
Martin Sussmann ist ein kleiner Referent in der Generaldirektion für Kultur und bekommt von seiner Chefin Svenja den Auftrag, einmal ein Ideenpapier zu produzieren, wie man mit einer Kampagne anlässlich eines runden Jubiläums der Gründung der Kommission das Image der Kommission verbessern kann, weil also die Eurobarometer-Umfragen und die Meinungsumfragen zeigen, dass das Image der Europäischen Kommission ganz schlecht ist, in den Keller gerasselt ist und es gab noch nie so viel Kritik an der Kommission und so. Entsteht einmal die Idee, wir müssen da was tun. Und der kleine Referent, an dem bleibt es plötzlich hängen, dass er einmal eine Idee entwickeln kann, damit die Großen sich dann damit auseinandersetzen können. Und er hat eine Idee, die eigentlich vollkommen naheliegend ist, die auch ich gehabt hätte, sozusagen, wenn ich dort arbeiten würde und ich hätte diesen Auftrag bekommen. Dann hätte ich genau das gesagt. Ich habe gesagt, ja, das schlechte Image der Europäischen Kommission beruht nicht zuletzt darauf, dass sie eine neoliberale Agenda hat, ja, dass sie in Wirklichkeit sich nur um Wirtschaftsbelange und da noch mehr oder weniger sozusagen im Interesse der Konzerne kümmert. Und man muss zeigen, dass die Idee dieser europäischen Institution, die Gründungsidee und auch die tägliche Arbeit im Wesentlichen von nicht ökonomischen Zwängen getragen ist, dass sie ganz andere Aufgaben hat. Nämlich auch als Hüterin der Verträge für die Menschenrechte einzustehen und vor allem die Gründungsidee immer wieder in Erinnerung zu rufen. Die Gründungsidee der Europäischen Union war ja, dass der Nationalismus überwunden werden muss und dass die Erfahrung von Auschwitz dazu geführt hat, also zu diesem Schwur, das darf sich nie mehr wiederholen. Das heißt, es ist nie wieder Auschwitz, ist ein Teil des Fundaments der Gründung des europäischen Projekts. Und der Martin Sussmann als Referent sagt, wir müssen einfach darauf hinweisen. Die Grundidee war nicht, wir helfen den Konzernen, sondern die Grundidee war, Menschenrechte durchzusetzen und Nationalismus überwinden auf einem ganzen Kontinent.
Jetzt könnte man sagen, dass die Europäische Union eigentlich ein Erfolgsprojekt ist. Es gibt, Sie haben das ja auch schon angedeutet, viele Facetten, kulturelle, ökonomische, natürlich, ja, politische und auch moralische. Naja, der Nationalismus, könnte man sagen, ist noch nicht überwunden, aber nie wieder Auschwitz als große Losung steht über der EU und jedenfalls im Herzen der EU. Man denke natürlich an die Jugoslawienkriege, aber im Grunde genommen ist es ein Friedensprojekt, das erfolgreich ist. Und dann fragt man sich natürlich trotzdem, und Sie haben sich das ja auch gefragt, mit diesem Buch, mit Ihren Texten davor, wie es überhaupt dazu kommt, dass die EU so einen schlechten Ruf hat.
Das liegt zweifellos an den inneren Widersprüchen der EU. Das heißt, es gibt objektiv an der EU sehr viel zu kritisieren. Es gibt schwere Konstruktionsfehler in dem europäischen System, die führen zu Verwerfungen. Und diese Verwerfungen führen zu Recht auch zu großem Unwillen in der Bevölkerung, auch wenn sie die Gründe für das immer wieder dann sich zeigende Scheitern der EU in bestimmten Fragen nicht wissen, nicht kennen oder nicht verstehen. Aber die Resultate sind ersichtlich. Und es hat nicht zuletzt eben damit zu tun, dass es einen großen, unproduktiven Hauptwiderspruch im Gefüge der Europäischen Union gibt. Es gibt diese supranationale Institution, Europäische Kommission, die versucht wirklich sozusagen einen europäischen Rechtszustand zu entwickeln, die versucht wirklich gesamteuropäisch und nachnationalistisch zu denken und zu handeln. Und dann gibt es einen Europäischen Rat. Dort treffen sich bei den Gipfeln die nationalen Staats- und Regierungschefs und dort verhandeln auch dann die nationalen Fachminister.
Und da werden in der Regel nationale Interessen durchgesetzt.
Und dort werden nationale Interessen verteidigt oder durchgesetzt. Mhm. Und dass man hat einerseits diese nachnationale Entwicklung, die versucht wird voranzutreiben von der Kommission und gleichzeitig diesen nationalistischen Abwehrkampf des Rates, das produziert eben einen unproduktiven Widerspruch und unproduktive Widersprüche führen zu Krisen. Und was die Menschen erleben, sind die Krisen. Und da können Sie erst jedes Beispiel nehmen, den Euro. Man hat sich zwar geeinigt, wirklich einen großen nachnationalen Schritt zu machen, indem man die nationalen Währungen aufgibt und eine gemeinsame Währung beschließt.
Aber keine gemeinsame Steuerpolitik.
Aber dann hat der Rat wieder verhindert, einzelne Nationen, einzelne Mitgliedstaaten haben wieder verhindert, dass die gemeinsame Währung mit Instrumentarien ausgestattet wird, die eine gemeinsame Finanz- und Fiskal- und Wirtschaftspolitik ermöglichen, die notwendig wäre, um den Euro zu managen. Das eine wurde durchgesetzt, das andere wurde verhindert. Das Ergebnis ist die Euro-Krise oder die Flüchtlingskrise. Die Flüchtlinge kommen nach Europa. Die Europäische Kommission wollte seit Jahren schon, da war noch von dieser Flüchtlingskrise und von Merkel, wir schaffen das und so weiter, noch jahrelang nicht die Rede, hat die Kommission schon begonnen, Vorschläge zu entwickeln für eine Migrations- und Asylpolitik Europas. Denn der Rat, die Nationalstaaten haben immer gesagt, das braucht man nicht. Wir lassen uns doch nicht vorschreiben, wie viele Flüchtlinge oder wie viele Migranten wir aufzunehmen haben, brauchen wir nicht. Und dann kamen sie in so großen Massen, dass auf einmal dieser Widerspruch sichtbar wurde. Und die Menschen, die sitzen zu Hause, lesen ihre Zeitungen, sehen Bilder im Fernsehen und sagen, die EU funktioniert nicht. Dass die Kommission es versucht hat und dass der eigene Nationalstaat ein Veto eingelegt hat, das begreifen sie schon nicht. Aber es ist ein unproduktiver Widerspruch, das Ergebnis ist die Krise. Und so geht es ununterbrochen. Ich habe das heute an einem fiktiven Beispiel versucht zu zeigen, an einem Projekt, das heute die Kommission betreibt und dann vom Rat gekillt wird. Und da sieht man, wie die Widersprüche zwischen diesen Institutionen laufen.
Sie haben ja jetzt vor allem ökonomische Prozesse beschrieben, beziehungsweise strukturelle Widersprüche. Gibt es nicht einfach auch ein emotionales Problem, also mangelnde Identifikationsmöglichkeiten, wie man das so schön sagt? Es ist einfach leichter, sich mit einer Nation, mit seinem sogenannten Heimatland zu identifizieren. Da hat man wenigstens Fußballmannschaften und so weiter und so fort, eine gemeinsame Sprache. Und das führt möglicherweise auch dazu, dass die Leute eben Schwierigkeiten haben, mit so etwas Verkopftem wie der Europäischen Union, einem Friedensprojekt und so weiter, sich zu identifizieren. Ist das nicht auch ein Grund für den weiterhin starken Erfolg von Neunationalisten?
Es scheint so zu sein, ist mir aber nicht schlüssig. De facto haben Menschen ganz andere Identitäten und gehorchen ganz anderen Identitätsangeboten. Die wären viel einfacher mit dem europäischen Projekt zu verbinden als mit einer Nation. Bei der Fußballnationalmannschaft und bei der Wetterkarte, da zeigt sich die Nation. Und sonst eigentlich bei nichts. Ein Bayer ist kein Preuße. Und ein Preuß ist kein Bayer und beide sind keine Franken oder Thüringer oder keine Sachsen oder was auch immer. Und jeder ist sogar beleidigt, wenn er mit dem anderen verwechselt wird, von einem ahnungslosen Wiener zum Beispiel. Ja. Das heißt, die Identität liegt in der Region. Und die europäische Idee beruht ja eigentlich auch darauf, in der Überwindung der Nationen Europa als Netzwerk freier Regionen zu organisieren. Wenn die Nationen sich überlebt haben, sind die natürlichen, historisch gewachsenen, identitätsstiftenden, politischen Verwaltungseinheiten am Ende die Regionen. Die Regionen haben auch gezeigt, dass sie durch keine Nation gebrochen werden können. Selbst wenn nationale Grenzen quer durchgelegt werden, denken Sie an Tirol. Ein Tiroler ist ein Tiroler. Und auch wenn der eine der Nation Italien und der andere der angeblichen Nation Österreich angehört, die Tiroler wissen, dass sie Tiroler sind. Die konnten durch Nationalstaaten auch nicht in ihre Identität gebrochen werden. Vielleicht kann ich mir das künftige Europa auch deswegen besser vorstellen, weil ich eben Österreicher bin. Weil das Angebot, mich mit Österreich als der österreichischen Nation zu identifizieren, ist für mich wirklich sowas von irrational und verrückt, ja, wenn Sie bedenken, wie sich Österreich als Nation selbst darstellt. Die Alpenrepublik, ja, die Lederhosen, die Dirndln, ja, die Berge, die Täler, das Knorrige, ja, dann das Schuhplatteln und so weiter. Und das alles gibt es in Wien nicht. Ich bin Wiener. Und habe mich noch nie im Sinne der österreichischen Selbstdarstellung und im Sinne der Definition, was ist österreichisch, noch nie wiedergefunden. Aber Wien ist meine Metropole und die Stadt Wien hat mit Berlin oder Hamburg oder auch mit Bratislava, ja, 40 Minuten von Wien entfernt und die Hauptstadt einer anderen Nation, mehr gemeinsam als mit einem Tiroler Bergbauern. Das ist ja vollkommen einsichtig. Die Idee eines Europas, das seine Vielfalt, auch seine regionale Vielfalt, seine Mentalitätenvielfalt, seine Sprachvielfalt als Reichtum erlebt, ist doch viel attraktiver als diese monochrome Nationsidee, von wo alle dieselbe Sprache sprechen, was ja ohnehin auch heute nirgends mehr der Fall ist. Ja?
Das leuchtet mir alles ein. Die Frage ist natürlich, warum sind dann rechtspopulistische Parteien und Bewegungen weiterhin so stark?
Also ich glaube, das hat einen einfachen Grund. Die Nation als fiktionales Angebot einer Solidargemeinschaft erscheint vielen Menschen als Möglichkeit, alles Bedrohliche, alles Gefährliche, alles, was in der Welt irgendwie möglicherweise hereinschwappen könnte, draußen zu halten. Die Nationsidee beruht ja im Wesentlichen darauf, dass ein Territorium einem Volk gehört, das um sich herum eine Grenze hat. Nur ist diese Grenze nicht mehr zu verteidigen. Erstens einmal ist sie wirtschaftlich ohnehin schon so also verschwunden durch den freien Warenverkehr, auch durch im Schengen-Raum durch den freien Personenverkehr. Und es gibt kein Phänomen mehr, mit dem wir uns jetzt und in Zukunft auseinandersetzen müssen, das national irgendwie geregelt werden kann oder innerhalb einer Nation geregelt werden kann oder an nationalen Grenzen abgehalten werden kann. Die Wertschöpfungsketten, die Produktion und Verteilung von Nahrung, die ökologischen Probleme, die Sicherheitsprobleme, das Internet, über das wir uns politisch noch gar nicht wirklich klar geworden sind, was es politisch bedeutet und so weiter. Das sind lauter Dinge, die unser Leben heute bestimmen und die kann ich national gar nicht mehr managen oder national an den Grenzen abhalten. Aber viele Menschen glauben, die haben so ein Bild von einer Nation, da bin ich der Hausherr. Und was die Menschen verführt, ist die Möglichkeit, einen Hausherrenstandpunkt einzunehmen. Und sogar Menschen, und gerade die Menschen, die nie in der Belle Etage wohnen werden, sondern im Souterrain wohnen, haben hier die Möglichkeit, einen Hausherrenstandpunkt einzunehmen. Ja? Und das ist das Verführerische. Und das ist aber auch genau das, was in der Geschichte zu den großen Konflikten bis hin zu Kriegen und Menschheitsverbrechen geführt hat. Und dass man das heute überhaupt noch einmal erklären muss, nach allen Erfahrungen, die wir mit dem Nationalismus gemacht haben, vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der Deutsch-Französische Krieg, der blutige deutsche nationale Einigung, dann der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Im Grunde war das ein zweiter 30-jähriger Krieg. Aber das war alles angetrieben von der neurotischen Energie der sogenannten nationalen Interessen. Aber das ist halt wirklich immer noch verführerisch zu sagen, ich bin der Hausherr. Und das ermöglicht Menschen sogar psychologisch, sich im Recht zu fühlen, wenn sie aggressiv werden gegen Menschen von anderen Nationen oder anderer Herkunft oder anderer Sprache. Und das ist entsetzlich. Aber es gibt da noch etwas. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass Menschen im Großen und Ganzen, weite Teile der Gesellschaften, in denen wir leben, dass da alle Individuen gesegnet sind mit politischer Fantasie. Hätten sie politische Fantasie, die Mehrzahl der Menschen, würden wir längst in ganz anderen Verhältnissen leben. Aber, wie Karl Chemnitz, der deutsche Philosoph, schon so treffend gesagt hat, die Menschen machen ihr Leben unter den vorgefundenen Umständen. Und es irritiert sie alles, was diese Umstände verändert, außer sie können die Veränderung ganz leicht mitmachen, weil sie eine scheinbare, und das betrifft im Wesentlichen die technische Ausstattung des Lebens, eine Verbesserung darstellt. Das heißt, Menschen können problemlos in kürzester Zeit lernen, mit einem Handy umzugehen, aber sie können sich nicht vorstellen, eine Systemänderung. Eine Änderung der Rahmenbedingungen ihres Lebens.
Sie können es ja in manchen geschichtlichen Situationen schon, sonst hätte es ja keine Revolutionen gegeben.
Na, Revolutionen sind im Wesentlichen angetrieben von der Zerstörung eines Systems. Und was wir heute erleben, dort, wo es sozusagen Aufstände gibt, wie immer man sie interpretiert, also jedenfalls massiven Protest gegen bestehende Verhältnisse, dort überwiegt ja die Zerstörungswut. Da ist ja kein Bild einer nachfolgenden Gesellschaft dahinter. Im Gegenteil, also wenn wir uns anschauen, zum Beispiel die Rechtspopulisten, die wollen ja ein System zerstören, von dem sie behaupten, es hat sich bereits selbst zerstört. Sie wollen ja das wieder so haben, wie sie eigentlich der Meinung sind, dass es war oder sein sollte. Sie wollen kein anderes, sie wollen es rekonstruieren. Was sie zerstören wollen, ist sozusagen die ihrer Meinung nach stattgefundene Deformation des Systems. Und die politische Fantasielosigkeit ist natürlich ein Hund, ja, oder sagen wir ein Schwein, ja, weil die läuft kreuz und quer und verhindert aber wirkliches solidarisches Handeln im Sinne auch eines Menschheitsbildes, wo wirklich im Sinne der Menschenrechte jeder Mensch gleich viel wert ist und nicht einer das Privileg hat, einen bestimmten Pass zu haben und ein anderer hat das Pech, am falschen Ort in der falschen Zeit geboren zu sein.
Sie haben gerade Österreich schon angesprochen und Sie haben mal, wenn ich das richtig nachgelesen habe, Österreich als ein Land ohne Eigenschaften bezeichnet. Ich muss da immer schmunzeln, wenn die Österreicher so über ihr Land meckern. Das mag ich in gewisser Weise, weil es irgendwie auch literarisch ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, dieses Land hat so viel profilierte Autoren und ich bin natürlich auch als Tourist immer gerne in Österreich. Welche Eigenschaften vermissen Sie denn in Ihrer Heimat?
Den Essay über Österreich, es war damals für mich ein Selbstvergewisserungstext. Ich bin nach 8 Jahren, die ich in Brasilien gelebt habe, nach Österreich zurückgekommen und habe plötzlich das Gefühl gehabt, ich verstehe den Lebensort nicht mehr, von wo aus ich aufgebrochen bin, wo ich aufgewachsen bin. Ich muss das für mich neu entdecken und zu verstehen lernen. Und habe damals eben diesen Text über Österreich geschrieben. Das war für mich ja, der Versuch, meine sogenannte Heimat besser zu verstehen, als ich sie eigentlich schon zuvor verstanden habe, bevor ich weggegangen bin. Und das war für mich sehr lehrreich. Ich habe mich ins Archiv der Republik gesetzt und habe alles Mögliche dort gefunden. Zum Teil auch Geschichten, die wirklich symptomatisch für dieses Land sind. Und habe das dann irgendwie für mich abgehakt. Also ich bin Wiener, Niederösterreicher. Das ist so die Region, in der ich lebe, meinen Alltag habe, wo ich aufgewachsen bin. Und Europäer der Idee nach und auch der Praxis. Schauen Sie, meine Tochter zum Beispiel, die hat in Belgien studiert, hat dort den Bachelor gemacht. Dann hat sie ein Erasmus-Stipendium bekommen nach Istanbul, hat dort den Master gemacht, hat dort einen anderen Erasmus-Studenten kennengelernt, einen Studenten aus Prag, mit dem ist sie anschließend nach Prag gezogen. Und die beiden heiraten jetzt an der österreichisch-tschechischen Grenze, die nicht mehr existiert zum Glück. Das ist für mich Europa. Und dieser Generation muss man das Europa nicht mehr erklären. Ja? Wenn Sie bedenken, dass zum Beispiel vor kurzem bekannt geworden ist, dass bereits 1 Million Erasmus-Babys zur Welt gekommen sind. Also eben Kinder von Studenten aus zwei verschiedenen Staaten, die in der Universität einer dritten Stadt sich kennengelernt haben.
Wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Kulturprojekte, die es je gegeben hat in Europa.
Das war das erfolgreichste Produkt der Arbeit der Europäischen Kommission, der Generaldirektion für Kultur, ist aber jetzt outgesourced, also nicht mehr in ihrer Verantwortung. Für mich ist es abgehakt, Österreich. Ich habe aber immer schon auch gesagt, ich bin ein deutscher Dichter. Mhm. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich habe die österreichische Nationsidee ja überhaupt nie verstanden. Ich meine, ich habe es verstanden, warum sie eine Zeit lang sozusagen propagiert wurde. Ja. Das war nach dem Krieg, wollte man den Siegermächten zeigen, wir haben mit den Deutschen, dieser kriminellen Bande, nichts zu tun. Wenn wir für unser Territorium wieder Souveränität erlangen wollen, dann müssen wir klar machen, dass wir im Sinne des Völkerrechts eine eigene Nation sind und daher noch ein Selbstbestimmungsrecht der Nationen und Völker, also dann souverän werden können. Sie wollten sich nur distanzieren von der deutschen Bande. Ja, so. Das hat man in die Aussage gestellt, Österreich ist eine Nation. Aber im Sinne einer Nationsidee, ich wüsste nicht, was die darüber hinaus sein sollte. Die österreichische Nationsidee war 1955 mit dem Abzug der Alliierten eigentlich erschöpft. Die österreichische Nationsidee lautet in zwei Worten, Alliierte raus. Und das war 1955 erledigt. Und was soll die österreichische Nation sein? Entweder sagt man nach dem romantischen Nationsbegriff, deutsche Sprache, deutsche Kultur und so weiter, warum ist ein Österreich nicht ein Teil Deutschlands? Durch den historischen Wahnsinn also des Dritten Reiches ist es desavouiert worden. Oder man sagt es nach dem aufgeklärten Nationsbegriff der Französischen Revolution, jeder, der den Rechtszustand und die Werte anerkennt, ist Teil der Nation. So konnte Heine ja bekanntlich Franzose werden. Ja. Aber in dem Sinn ist ja Österreich auch keine Nation, weil da könnte ja jeder kommen. Ja.
Und das ich sehe jetzt schon, Sie wollen nicht über Österreich reden, und das nein, machen wir dann
nein,
natürlich auch
nein,
nicht.
Nein, aber ich sage Ihnen, ich bin ja auch in Österreich ja oft verlacht worden, weil ich gesagt habe, ich bin ein deutscher Dichter aus einem einfachen Grund. Ich habe mich geschult an der deutschen Literaturgeschichte, an der deutschen Philosophie, vor allem am deutschen Idealismus, der mich sehr fasziniert hat, auch besonders Hegel. Ja. Ich bin Hegelianer, gut. Ja, aber was hat das jetzt mit Österreich zu tun?
Naja, immerhin sind Sie in Wien geboren und dort aufgewachsen. Genau. In was für einem sozialen oder kulturellen Umfeld sind Sie denn da groß geworden?
Das war sehr gebrochen. Durch die frühe Trennung meiner Eltern und durch ihre Scheidung sehr früh ein Internatskind. Ja, also ich bin in ein Internat gesteckt worden, meine Mutter musste dann wieder arbeiten gehen und die bis dahin bei mir zu Hause war. Und damals war das so, es gab ja nicht Kindergärten den ganzen Tag und meine Mutter musste, weiß ich, von bis arbeiten und es gab ja ganz wenig Urlaub und wie das halt damals war. Und da kam ich zunächst zu den Großeltern und dann schon mit 6, also in ein Internat. Und das Problem bei Internaten ist, dass es halt geschlossene Anstalten sind, die könnten genauso gut auf dem Mars stehen. Also man kann jetzt schwer sagen, ich bin in Wien aufgewachsen in dem Sinn, dass ich von Kindheit an die Topografie Wiens gelernt hätte, ja. Aber nur die Großeltern und meine Familie, die zum Teil ja jüdisch ist, aber das ist mehr so ein Kulturjudentum, es ist kein religiöses oder rituelles Judentum. Dieses Kulturjüdische hat mich schon auch sehr geprägt, ja. Wie immer sich das zeigt und sei es auch nur darin, dass ich gerne im Kaffeehaus sitze und diskutiere oder Zeitungen lese im Kaffeehaus.
Ich würde noch weitergehen, das Thema Auschwitz, das Thema Zivilisationsbruch ist in Ihren Arbeiten präsent und nicht nur in der Hauptstadt. Und das wirkt danach und ist ja in gewisser Weise auch ein Motor für Ihr Schreiben, wenn ich das richtig sehe.
Das ist eine Frage, wenn man einmal begonnen hat, sich damit zu beschäftigen, die kann man nie zu Ende abarbeiten. Das ist unmöglich. Dieser Zivilisationsbruch, der da stattgefunden hat, ja, der ist so grauenhaft und so unfassbar. Und je mehr er erforscht wird, immer dann noch wieder auch rätselhafter, dass für mich der Anspruch, dass man das verstehen muss und mehr noch, das auf alle Zeiten und sei es auch nur in Ansätzen verhindern muss und dass man einen Beitrag dazu leisten muss, dass das sich nie wieder wiederholt. Das ist für mich vollkommen klar. Und es hat sich verschärft und verstärkt in den letzten Jahren, einfach weil mir plötzlich klar geworden ist, die Letzten, die es bezeugen können, die Letzten, die dieser Generation angehören, die entweder als Opfer oder als Täter gleichsam Zeugen sind, dass die jetzt sterben. Und ich habe mich plötzlich gefragt, was ist, wenn der Letzte gestorben ist? Dann sinkt das so ab wie der Trojanische Krieg, so ins Mythische. Aber ab wann ist es plötzlich Geschichte? Wenn der Letzte gestorben ist? Oder nach 100 Jahren? Oder nach 150? Es muss ja irgendeine Grenze geben. Ab dem Moment, dass dann nicht mehr Zeitgeschichte ist, sondern ist mythische, abgesunkene Geschichte. Wer kennt sich heute noch aus mit den ganzen Verfahren der Inquisition? Wer beschäftigt sich mit der Frage, dass es die Inquisition als Institution immer noch gibt? Und im Vatikan eine Abteilung ist, ja. Und der ehemalige Papst Ratzinger war ja der Chef des Sanctum Officium, also der
Heilige. Aber verbrennen dürfen sie immerhin niemanden mehr.
Was halt an Fortschritt da ist, ja. Man hat nicht die Institution aufgelöst, sondern man hat gesagt, den verbrennen tun wir nimmer mehr, ja. Aber wann ist das Geschichte? Und wie mir klar geworden ist, also, dass jetzt die Letzten sterben, hat mich das wieder mehr zu beschäftigen begonnen, was das jetzt eigentlich philosophisch und historisch bedeutet.
Auch in Bezug auf die Literatur?
Auch in Bezug auf die Literatur,
ja. Es gibt ja so ein Stichwort, das eine Zeit lang aus der Mode war, dann aber wieder zurückgekehrt ist in die Diskussion. Man nannte das mal Literatur engagée, also engagierte Literatur. Man denkt an Jean-Paul Sartre. Wenn ich Ihre Texte lese, dann gibt es da ein gewisses Engagement, ohne dass man jetzt vielleicht an Plakate sich erinnert fühlte. So, darum geht es ja auch gar nicht bei dieser Art von Literatur. Was haben Sie für ein Verständnis tatsächlich? Interpretiere ich da zu viel rein?
Ja, irgendein Kritiker hat einmal höhnisch über mich geschrieben, ohne zu wissen, dass mir das nicht trifft oder mich sogar eher ehrt. Aber er hat es höhnisch gemeint damals, ich mache den Eindruck eines Mannes, der in seiner Pubertät zu viel Jean-Paul Sartre gelesen hat. Ja? Und ich habe in der Pubertät viel Jean-Paul Sartre gelesen und bin in den 70er Jahren sozialisiert worden. Die 70er Jahre waren ein sehr politisches Jahrzehnt, bekanntlich. Das heißt, Engagement ist für mich ein unverzichtbarer Bestandteil auch meiner literarischen Arbeit. Wenngleich ich doch aber sehr vorsichtig damit umgehe, auch mit dem Begriff, weil gerade im deutschen Sprachraum der Begriff engagierte Literatur eigentlich desavouiert wurde von all jenen Autoren, die politisch mit parteipolitisch gleichgesetzt haben und dann zum Beispiel für eine Partei wie Grass für die SPD oder andere halt für die Kommunisten und Agit Prop und so weiter. Ich bin der Meinung, dass engagierte Literatur eben nicht in der Unterstützung einer Partei sich erweist, sondern in der Analyse einer Sache oder von Verhältnissen und dem Beziehen von Positionen. Wobei das im Essayismus klar ist, ja, also klarer. Ich habe noch nie eine Partei unterstützt, aber ich habe immer Position bezogen. Habe mich ausgesetzt, auch wenn ich Dinge kritisiert habe, die als heilige Kühe galten. In der Literatur, im Roman, kann das nicht so funktionieren, dass man da eine klare politische Position aus einem Roman herauslesen kann, sondern der Roman, der ist meinem Anspruch nach die Form, die erzählt so, dass die Zeitgenossen sich erkennen und spätere uns verstehen. Das ist die Aufgabe des Romans. Aber das ist, wenn man es so formuliert, ja auch schon ein politischer Akt.
Absolut. Sie haben Germanistik, Philosophie und Politikwissenschaften studiert und über den Typ des Außenseiters im Literaturbetrieb promoviert. Wie sehen Sie sich selbst, auch als Außenseiter?
Das Interessante am Literaturbetrieb und überhaupt am Kunst- und Künstlerszenen ist ja, dass es im Grunde Biotope sind, wo jeder sich als Außenseiter sieht. Und zwar in radikaler Subjektivität und Individualität. Künstler sind Menschen, die ein Fetischverhältnis zu ihrer Individualität haben. Ja. Das Problem ist nur, dass viele doch einer Begriffsverwirrung unterliegen. Sie glauben, dass sie Außenseiter sind, wenn sie exzentrisch sind.
Das sind Sie mit Sicherheit nicht. Wie sind Sie überhaupt zum Schreiben belletristischer Texte gekommen?
Das war ein Anflug von der Sehnsucht nach Größenwahn. Ich hatte Sehnsucht nach Größe, und zwar aus einem einfachen Grund. Ich war ja, sagen wir mit 17, ich war ja eingesperrt im Internat, habe mich immer irgendwo in ein Eck zurückgezogen, wo ich lesen konnte und dieser Trübsal des Internatsinnenlebens entkommen konnte, zumindest für 2-3 Stunden. Und ich kann mich erinnern, ich habe die Dämonen von Dostoevsky gelesen und auf einmal war mir klar, was der gemacht hat. Ich habe schon viele Romane gelesen gehabt damals, aber ich kann mich erinnern, es war bei den Dämonen von Dostoevsky, da war mir plötzlich klar, was da geschehen ist. Da habe ich gesehen, der Mann hat eine Welt erschaffen, hat sie mit Figuren besiedelt, hat jeder ihr eigenes Schicksal gegeben und hat sie dann ihren Weg gehen lassen. Und ich habe mir gedacht, das ist ein Schöpfungsakt. Das ist sozusagen das, was ein Mensch hienieden als Gott machen kann. Und ich kann mich erinnern, Sie dürfen mich jetzt nicht auslachen, aber ich habe mir gedacht, das will ich auch können.
Na, das ist doch, da muss man nicht lachen, das ist ja sozusagen, na klar.
Ich kann mich erinnern, dieser Gedanke hat mich so pathetisch auch in der Brust erfasst, dass ich seit damals eigentlich dann gewusst habe, also ich will es zumindest konsequent versuchen. Und ich habe damals begonnen, auch meine ersten Texte zu schreiben, meine ersten literarischen Texte. Also das waren Fingerübungen, das waren Übungen, das waren kleine Erzählungen aus dem Schulalltag und lauter so Zeug. Ja. Ich hoffe, dass das alles nicht erhalten ist oder nicht irgendwo noch herumschwirrt. Damals hat es begonnen, mit 17 Jahren.
Aber ich habe mich bereut?
Im Gegenteil, ich bin sehr froh, dass ich das Glück und das Privileg habe, dass ich als freier Mann davon leben kann, in Würde und Anstand, ohne dass ich irgendwas machen muss, was ich als Verrat an mir oder an anderen ansehen würde und nur dadurch legitimieren könnte, dass ich sage, okay, it's my job. Okay, it's my job, das ist die zeitgenössische Variante von, ich habe nur meine Pflicht getan, das ist schauerlich, ja. Und ich habe Verständnis für alle, die was machen müssen, was sie eigentlich nicht machen wollen, weil man muss leben. Aber ich bin froh, dass ich die Freiheit habe, es nicht tun zu müssen.
Wir haben viel über Politik geredet. Das liegt natürlich auch und vor allem an Ihrem neuen Roman Die Hauptstadt. Es gibt in diesem Text eine Stelle, die ich sehr mochte. Und zwar heißt es dort, Liebe ist eine Fiktion. Dann habe ich mich natürlich gefragt, ja, was denkt der Robert Menasse über die Liebe? Herr Menasse, sprechen wir zum Schluss über die Liebe? Liebe ist eine Fiktion? Ist das auch Ihre Meinung?
Ja, es ist der Gedanke einer Figur des Romans. Und als diese Figur diesen Gedanken gehabt hat, habe ich ihn auch verstanden, muss ich gestehen. Also auch aufgrund der Biografie und der Vorgeschichte dieser Figur, die ich zwar erfunden habe, aber die dann doch da stand, habe ich den Satz perfekt verstanden. Liebe ist eine Fiktion. Aber wir wissen ja, dass Fiktionen materiell funktionieren können. So wie die Nation ist ja auch eine Fiktion.
Sieht man zum Beispiel auch in Ihrem Roman. Da gibt es nämlich etwas, was ich bislang auch noch nicht kannte. Nämlich, es wird das Mausoleum der unbedingten Liebe vorgestellt. Einen Ort, den es doch tatsächlich gibt.
Ja, in Brüssel.
Mit einer ungeheuren Geschichte, man kann sich das kaum vorstellen.
Ja, das ist wirklich eine interessante Geschichte, das habe ich im Zuge meiner Recherchen, bin ich auf das gestoßen. Da hat ein sehr reicher Bürger, hat für seine im Kindsbett verstorbene Frau, die er abgöttisch geliebt hat, ein Mausoleum errichten lassen. Das hat er genannt, das Mausoleum der bedingungslosen Liebe. Das hat er irgendwie ganz kompliziert berechnen lassen. Da war im Dach ein Stück ausgespart, ein Loch. Das war so berechnet, dass immer am Todestag das Licht einen herzförmigen Spot auf dem Sarg macht.
Unglaublich kitschig, aber unglaublich schön.
Und das ist unglaublich schön, ja. Und na gut, und der ist dann auch gestorben und kinderlos, weil das im Kindsbett die Frau mit dem Kind gestorben ist. Und das ist heute verfallen. Ja. Das ist zerstört durch den Zahn der Zeit, ebenso wie durch Vandalenakte. Und ich habe mir gedacht, also die Geschichte ist so schön, dass ich sie in dem Roman erzählt habe, aber ich habe mir gedacht, das ist auch so typisch Brüssel. Die haben als Touristenmagnet haben sie diesen pissenden kleinen Jungen, aber sowas steht nicht im Reiseführer und wird nicht gepflegt und gehegt. Und das wäre doch eine Attraktion, nicht? Also ich stelle mir vor, wenn das in Wien wäre, also hätten wir jeden Tag 15 Touristenbusse. Also Wien funktioniert in dieser Weise, ja.
Vielleicht beenden wir dieses Gespräch tatsächlich mit diesem Mausoleum. Und vielleicht sorgt ja diese kleine Geschichte in Ihrem Roman dazu, dass irgendein Referent in der großen EU-Bürokratie darauf kommt, um dieses verfallende Mausoleum tatsächlich wieder zu retten. Das wäre doch schön.
Das wäre eine Aufgabe für die Generaldirektion Kultur.